Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr ein paar Lieblingslieder von mir gehört, letzte Woche schon und diese Woche. Es fehlen ungefähr nur 100, 120, die ich auch gern noch gehört hätte oder mitgesungen hätte. Schön, dass ihr da seid. Jetzt hat es wirklich rumgesprochen, dass ich in Ruhestand gehe. Aber eins möchte ich noch sagen, vielen, vielen Dank. Ist natürlich von hier, von dieser Stelle aus am besten, allen nochmal Dankeschön zu sagen für all eure Briefe, für eure E-Mails, für eure Karten, für eure Glückwünsche, für eure Geschenke, für die Bibelstellen, die ihr mir gegeben habt. Ich bin letzte Woche, es hat ja ungefähr gedauert von 10 bis 3 Uhr Nachmittag, und ich bin dann nachmittags da gesessen bis im Abend rein und habe alles durchgelesen und habe mir gedacht, wow, das muss ich im Juli nochmal machen. Und wahrscheinlich im August nochmal, weil da so viel Gutes, Wertschätzendes, Liebes drin gestanden ist, dass ich mir gedacht habe, das kann ich mir sowieso nicht merken. Aber es tut gut, immer wieder auf das zurückzuschauen. Und ja, wie gesagt, mein Wort wird heute auch ein bisschen sein, auf mein Leben zurückzuschauen. Aber hier nochmal echt an dieser Stelle vielen Dank. Ihr seid so wunderbare Gemeinde. Und ich durfte der Gemeinde vorstehen für lange, lange Zeit. Die Sibylle hat halt gesagt, stimmt es? 28 Jahre warst du Ältester? Es stimmt, ja. Und man glaubt gar nicht, dass die Zeit doch in Anführungsstrichen so schnell vergeht. Eins noch, der Peter Solter hat ja letzte Woche da so eine schöne Videobotschaft mitgegeben, wie die Rente wirklich ausschaut, so mit Entschleunigung und so weiter. Und er hat gesagt, er geht nämlich gleichzeitig mit mir in Rente. Er hat gesagt, er lässt sich ein halbes Jahr im Evangeliumszentrum, wo er lange der Pastor war, nicht blicken, damit die Leiterschaft so wirken kann, wie es eben sein sollte. Jetzt sage ich das Gleiche. Ich weiß nicht, wie viele Monate, dass ich so ein bisschen weg bin vom Fenster, wie man so schön sagt, aber ich werde schon ab und zu mal wieder auftauchen. Ich wohne ja immerhin noch hier im Haus und die Elisabeth ist weiterhin im Leitungsteam und arbeitet noch. Also macht euch keine Sorgen um mich. Wenn ihr mal fragen wollt, fragt die Elisabeth oder schreibt mir eine WhatsApp, dann gebe ich euch schon eine Antwort drauf, wie es so am Beginn meiner Rente ist. Und macht euch keine Sorgen um die Gemeinde. Es ist immer noch der Herr, der die Gemeinde hält, in seinen Händen hält. Und die Leiterschaft hat es bisher echt gut gemacht. Die letzten Jahre waren wirklich gut. Da könnt ihr gerne mal einen Applaus geben. Sie haben sich mit Haut und Haaren hingegeben und schaut nicht nur auf die drei, die sozusagen ein bisschen das Geistliche machen, sondern auch die anderen. Die tun alle ihre Arbeit, sodass Gemeinde, sag mal, funktionieren kann. Und wir hoffen immer darauf, dass der Heilige Geist wirkt, dass er die Führung übernimmt, die Leitung und die Kommunikation und so weiter. Und so, macht euch keine Sorgen. Ich habe sogar einige Predigervorschläge noch machen dürfen. 21. Juli kommt Marcin Schmiel. Es ist ein gebürtiger Pole, der Pfingstpastor ist. Er macht gerade eine Gemeindeneugründung in Trudering. Am 28. Juni wird Kevin Brogan kommen. Er ist Schotte, hat die Hope Church geleitet bis vor einem Jahr, ging dann zu Bill Johnson für ein Jahr mit seiner Frau und jetzt hat er gerade Urlaub und ich habe ihn gefragt, ob er hier predigen würde und er hat gesagt, es wäre mir eine Ehre, im CZM zu predigen. So kommt er am 28. Juli. Er wird dann wieder Ende August für ein zweites Jahr zu Bill Johnson gehen. Und er ist einer meiner besten Freunde gewesen, so in der evangelischen Allianz, sodass ihr das einfach mitkriegt. Und Marcin Gschmiel, mit ihm war ich auf mehreren BFP-Konferenzen. Und so, ja, so werdet ihr schon immer wieder rechtzeitig Prediger haben. Eins noch, ich möchte mich entschuldigen, ich möchte echt um Vergebung bitten, da wo ich vor allen Dingen in letzter Zeit vielleicht zu irgendeinem barsch war oder ich sage es für mich immer so, kotzig war. Ich konnte teilweise, ich sage mal, mit der neuen Lebenssituation noch gar nicht so umgehen. ich musste mich auch darauf einstellen und da waren vielleicht die Antworten von mir nicht ganz so milde. Also wenn das geschehen ist bei einem von euch, dann bitte vergebt mir. Es tut mir leid, bin nicht perfekt, bei Weitem nicht perfekt. Ja, ich habe mir überlegt, was sollst du predigen an dem Sonntag? Und eine Idee kam mir auf alle Fälle. Es muss um Jesus gehen. Seid ihr da dafür? Habt ihr da Amen dafür? Das ist gut. Jetzt wenn ihr die Überschrift seht, die jetzt eingeblendet wird, da heißt es, mein Jesus. Jetzt wird der ein oder andere sagen, meiner ist er ja auch. Ja, es ist schön, dass Jesus unser Jesus ist. Und jeder für sich sagen kann, mein Jesus. Immer wieder, so wie in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, mein Jesus, mein Retter. Wie wichtig ist es? Und man kann es nur sagen, wenn man etwas getan hat. Und das ist die erste Bibelstelle, Römer 10, Vers 9. Da steht, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, und wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du was? Gerettet. Um das geht es. Es geht um die Rettung. Es geht nicht um irgendwie, ah ja, jetzt fühle ich mich gut und laufe so mit Jesus. Nein, es geht um die ewige Rettung, um das ewige Leben. Drum habe ich mir das Lied gewünscht. Auch letzte Woche haben wir es ganz am Anfang gespielt. Nicht, weil ich merke, ihr liebt das Lied auch, sondern einfach, ich wurde von der Andrea und eben dann auch von Julie gefragt, was magst du für Lieder? Und die haben echt beim Proben gekämpft, weil Julie konnte nicht alle Lieder und Maria, aber preis den Herrn, ihr habt super geübt und super gemacht und ich weiß, ein paar fehlen noch. Aber in diesem Lied heißt es, mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Du kannst keinen Menschen finden, nicht irgendeinen anderen Gott, der so ist wie Jesus. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und das ist die wunderbare Botschaft, die wir immer an Weihnachten geben. Er ist gekommen, um zu retten. Und dann heißt es, Lobpreis sei dir jeden Tag mehr. Mach es wirklich. Mach es. Mach dein Tag zum Lobpreis Gottes. Wenn du in der Früh schon Gott gelobt hast, mag es abends auch nochmal. Wenn du es abends auch noch magst, magst Mittag auch noch mal. Immer bei jeder Gelegenheit lobe und preise den Herrn. Für was? Für seine große Liebe wird da gesungen. Ja, es gibt keine größere Liebe als die von Jesus Christus. Er hat seine Arme ausgebreitet und ist für uns ans Kreuz gegangen. Vor 30 Jahren habe ich dieses Lied das erste Mal gehört. Und nicht hier im CZM, nicht hier in unserer Gemeinde, sondern vor 31 Jahren ist die brasilianische Gemeinde, wie wir immer sagen, die CBG gegründet worden von einem Fußballer namens Jorginho. Und er hat die Gemeinde mit uns gründen dürfen und dann hat er gesagt, jetzt brauche ich einen Lobpreisleiter. Und er kannte einen jungen Mann aus Portugal, zwar ein Brasilianer, und er sagt, komm du. Er hieß Serginho und Serginho hat hier das erste Mal in dem portugiesischsprachigen Gottesdienst dieses Lied auf Deutsch gesungen. Und so habe ich dieses Lied das erste Mal gehört und mich in dieses Lied verliebt und habe mir gedacht, wow, mein Jesus, mein Retter. Aber das waren natürlich die ersten 29 Lebensjahre von mir, war es natürlich ganz, ganz anders. Ich habe nichts auf dem Hut gehabt. Ich wollte nichts wissen von Jesus, von Gott, von Kirche, von Glaube, von Religion. Ich habe das alles so in einen Topf geschmissen und habe mir gedacht, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Das war natürlich arg. Meine Eltern konnten mir nichts beibringen. Sie sind selber nicht in die Kirche gegangen. Mein Papa hat gesagt, du bist jetzt ein Schüler und du gehst jetzt in die Kirche. Dann bin ich in die Kirche gegangen. Mein Papa ging ins Wirtshaus, er hat seine Bierchen getrunken, Frühschoppen ohne Kirche. Meine Mutter hat zu Hause gekocht. Und ich bin in die Kirche gegangen und ich habe mir gedacht, oh, eine Handvoll alter Damen und der Pfarrer und ich. Ich bin nach Hause gegangen und meine Mama hat gesagt, und wie war's? Dann habe ich ihr ein bisschen erzählt, dass die singen und dass ich eigentlich nichts verstanden habe. Dann hat sie gesagt, vielleicht nächste Woche. Und dann bin ich nächste Woche wieder gegangen. Und eines Tages habe ich mir gedacht, stell's schlau an, geh eine Stunde spazieren. Und ich bin eine Stunde spazieren gegangen, wieder nach Hause gekommen. Meine Mutter hat gesagt, und wie war's? Und ich habe gesagt, wie immer. Und meiner Mutter hat es ausgereicht, eine Stunde spazieren gehen, es war gut, frische Luft, aber in die Kirche wollte ich nicht gehen. Also keine Begeisterung für Glaube, Gott und Kirche. Und als ich meine Frau Elisabeth geheiratet habe, wir hatten schon zwei Töchter, da ist Elisabeth 1987 nach St. Bonifaz in die katholische Kirche gegangen und da predigte Steve Dunn. Und sie hat sich da bekehrt. Und jetzt kam sie nach Hause und hat eine Begeisterung, eine Leidenschaft für Jesus gehabt und hat mir immer wieder erzählt von ihm. Und ich soll doch endlich an einen Gottesdienst mitgehen. Und ich ging nicht mit. Irgendwie, sie hat immer so Lobpreiskassetten, damals gab es noch Kassetten in einen Radiorekorder getan, schaltet ein. Beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen, immer wieder Lobpreis. Und ich habe umgeschalten auf Radio, konnte das nicht hören. Ich war Hardrock-Fan. Also mehr oder weniger Atheist und Hardrock-Fan. Und irgendwie wollte ich Kirche nicht mehr besuchen. Sie hat alles versucht. Sie hat Katja und Bodo eingeladen. Bodo hat vorletzte Woche gepredigt. Steve und Astrid und wer alles da war, alle wurden eingeladen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, okay, das sind alles nette Menschen, aber Jesus brauche ich nicht. Und dann kam der Höhepunkt. Elisabeth hat mir eines Tages mitgeteilt, du, also ich, du bist jetzt an zweiter Stelle. Und ich habe mir gedacht, was, ich bin ihr Ehemann, ich bin immer an erster Stelle. Und sie sagt, nein, nein, du bist jetzt an zweiter Stelle. Jesus ist an erster Stelle. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein Stück weit eifersüchtig. Ich habe mir gedacht, habe ich jetzt einen Nebenbuhler? Ist da ein Konkurrent? Wieso bin ich an zweiter Stelle? Ich war total eifersüchtig. Mich hat es geärgert. Zweiter Platz nur noch. Da habe ich mir gedacht, wer kommt da noch? Vielleicht bin ich irgendwann Dritter oder so. Ich kannte Jesus nicht und ich sah ihn ja auch nicht. Ich konnte eigentlich nicht richtig damit umgehen. Und weil ich war schon ein Stück eifersüchtig. Ich hatte eine hübsche Frau. Und jetzt muss ich eine Klammer aufmachen. Sie ist immer noch hübsch. Klammer zu. Nicht, dass ich da Ärger kriege. Aber ich habe damals halt einfach bemerkt, wenn Männer meiner Frau nachschalten, habe ich mir schon gedacht, hey, das ist meine. Aber jetzt war Jesus da und ich konnte nicht damit umgehen. Wie sollte das gehen? Um es kurz zu machen, kurz vor meinem 29. Geburtstag gab ich Jesus mein Leben. Ich habe ihn in meinem Leben aufgenommen. Und ich muss sagen, Bodo, der vor 14 Tagen gepredigt hat, er war derjenige, der mit mir über Jesus gesprochen hat. Er war derjenige, der mich praktisch zu Jesus geführt hat. Und ich danke euch, an einige sitzen noch hier, die damals mitgebetet haben, dass der endlich zu Jesus findet. Es war eine schwere Geburt, ja. Aber gut, das hast du gesagt. Alles in allem, das haben wir beim letzten Lied gesungen, Ehre sei Jesus. Ehre sei Jesus. Ich sage, Ehre sei Jesus für mein Leben, aber Ehre sei auch Jesus für dein Leben. Ihm sei Dank. Ihm sei Dank für mein ganzes Leben, für die 65 Jahre. Jetzt wird einer sagen, heute, der ist erst 64 und 4 Monate. Aber ich nehme die ganze Schwangerschaft mit hinein und aus dem Grund schauen wir uns jetzt nochmal Psalm 139 an. Das ist für mich einer der Lieblingspsalme. Der ganze Psalm ist so stark. Und wir lesen ihn einfach mal, die Verse 14 bis 16. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunlich ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Wie schön sind diese Worte. Ich preise dich darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Und es betrifft ja nicht nur mich, das betrifft jeden Einzelnen von euch. Manche können das gar nicht glauben, manche tun sich schwer, manche weinen, manche lachen vielleicht über diese Stelle. Aber nein, so ist unser Herr. Er sagt, ihr habt die wunderbar gemacht. Wir hatten einen Kindergottesdienstleiter, Stefan Katz hieß er. Er hat das mal so ausgeführt. Gott gab sich so Mühe, deine kleinen Zehen, deine kleinen Finger, deine Nase, deine Ohren zu formen, als du noch im Mutterleib warst. Und wie schön ist es, einfach das mal zu sich selbst zu sagen, ich bin auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht. Sag das einmal zu dir einfach. Einfach im Stillen. Das tut so gut. Wisst ihr, ich bin am 14. Februar 1960 auf die Welt gekommen. Unehelich. Meine Eltern waren noch nicht verheiratet. Zu der damaligen Zeit war das auch so ein bisschen. Sie waren noch sehr jung. Und sie haben dann erst am 1. Juni, also 4 Monate später, geheiratet. Aber ich weiß, dass da meine Omas, ich sage jetzt nicht Druck ausgeübt haben, sondern sie haben gesagt, jetzt habt ihr ihn eingebrockt, wie man hier so sagt, jetzt müsst ihr das auch auslöffeln, jetzt muss der auch zur Geburt kommen. Und ich habe vorher, wie wir so eben gesungen haben drüber, einfach geweint, weil ich sage, Gott wusste es, dass wir hier sind. Gott wusste es, dass wir auf die Welt kommen. Egal wie die Stimmen vielleicht der Mutter, des Vaters oder des Zeugers einfach waren, wie oft, dass man vielleicht über Abtreibung oder irgendwas gesprochen hat. Aber Gott hat gewusst, dass wir hier eines Tages stehen. Er ist der Allwissende. Und wer so einen Zuspruch hat, wie es hier gestanden ist im Psalm 139, der muss nicht mehr woanders suchen. Der hat jemanden gefunden, so in Verbindung eben mit Römer 10, Vers 9, was wir vorher gelesen haben. Mein Jesus, über all die Jahre hin hätte ich auf die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat, die gleiche Antwort gegeben. Ihr wisst ja, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, aber mit einer Riesenschar an Menschen. Und auf einmal haben sie ihn alle verlassen. Das steht so in Johannes 6, da hat er gesagt, er ist das Brot der Welt. Wer von ihm isst, wird nimmer sterben. Und dann sind die Leute abgehauen, sind weggelaufen. Und dann hat er seine Jünger angeschaut und hat die Frage gestellt, wollt ihr jetzt auch gehen? Und dann steht in den Versen Johannes 6, 68 und 69, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Du bist der Heilige Gottes. Wie es in dem Lied heißt, mein Jesus, mein Retter, keiner ist so wie du. Keiner kann ewiges Leben geben. Ihm sei Ehre und Dank für alle Zeit. Und ich sage, auch wenn die Zeiten schwierig waren, es war nicht immer so Honigschlecken, wie man so schön sagt, im Leitungsteam, also besonders die Leitungsteams davor. Es war manchmal schwierig, es war äußerst schwierig und so mancher hat aufgegeben. Und mir wurde manchmal gesagt, warum bist du nicht gegangen? Und ich habe gesagt, Gott hat mich hier hingestellt und ich stehe. Und ich bleibe so lange, bis Gott sagt, geh. Aber in diesen schwierigen Zeiten hat der Anton, der auch lange Ältester war, hat immer wieder gesagt, Gott schmeißt uns auch ein Zuckerl zu. Er schmeißt uns was Gutes wieder zu. Und das habe ich immer wieder erleben dürfen. Dass wenn auch Durststrecken gekommen sind, Täler da waren, Schmerzen da waren, immer wieder gewusst habe, aber Gott schenkt wieder Gnade für die kommende Zeit. Er hat mir eine wunderbare Frau geschenkt, er hat mir eine gute Ehe geschenkt, gute Kinder. Ich habe so viele Wunder erleben dürfen, Heilungswunder, diese chronische Darmentzündung, die ich euch schon so oft erzählt habe. Aber ich hatte sie angefangen mit, jetzt muss ich gerade überlegen, 33 Jahre war ich. Und diese Darmentzündung war so, dass immer Blut gekommen ist, immer beim Stuhlgang Blut dabei war. Ich musste Cortison nehmen und alles. Aber Gott hat gesprochen und hat gesagt, ich heile dich hier auf Erden. Ich wusste nur nicht wann. Und es waren 6 Jahre und trotzdem war ich treu, bin in meine Arbeit gegangen, wo ich noch als Maschinenschlosser beschäftigt war. Ingrid Leibiger hat mich praktisch zu den barmherzigen Brüdern ins Krankenhaus gebracht, da wo sie gearbeitet hat. Und da lag ich einfach mal über 2 Wochen einfach nur im Krankenhaus. Sie haben gar nicht viel gemacht. Sie warteten nur auf eine Anschlussheilbehandlung. Und da war ich 7 Wochen von Familie, von Arbeit, von Gemeinde, von allen weg. Und das, sage ich mal, hat mitgeholfen. Aber die Ehre sei auch hier unserem Herrn, der mir gesagt hat, ich heile dich hier auf Erden, wo es von den Ärzten heute noch heißt, ich war erst beim Darmspiegeln, sie müssen alle 2 Jahre kommen, weil sie hatten diese Krankheit. Sage ich, die ist schon 25 Jahre weg. Trotzdem kommen sie alle 2 Jahre. Mache ich heute alle 2 Jahre meine Darmspiegelung. Bin ich geübt. Wie ich da im Krankenhaus war ich in einem 3-Bett-Zimmer. Ein älterer Mann, ein Blaubeurer, war neben mir und noch einer. Und ich habe immer meine Bibel auf dem Bauch gehabt und habe gelesen. Und wenn ich müde geworden bin, habe ich einfach geschlafen. Dann bin ich wieder wach geworden und habe wieder weitergelesen. Und dann habe ich ihm gehört, wie ich im Halbschlaf war, wie er gesagt hat zu seinem Nachbarn, siehst du ihn wieder da drüben, schlaft er wieder mit seinem Jesus. Aber ganz lieb gesagt. Drum auch wieder da, mein Jesus. Und er hat mir Gnade geschenkt. Ich hatte Gürtelrose. Wer Gürtelrose mal hatte, ist nicht angenehm. Die Leute sagen, wenn du nur ein Hemd anziehst, das tut so weh. Und ich bin zur Ärztin marschiert und habe gesagt, was, das juckt. Hat die gesagt, Gürtelrose. Ich sage, sie müssen Schmerzen haben. Ich sage, nein, ich habe nur ein bisschen einen Juckreiz. Also auch da hat der Herr eingegriffen. Ich habe finanzielle Wunder erleben dürfen. Die kann ich gar nicht alle aufzählen. Ich hatte als Maschinenschlosser so viel Kurzarbeit, wo es uns finanziell richtig schlecht gegangen ist. Aber wir haben immer wieder zum Herrn gesagt, wir zahlen unseren Zehnten und du wirst uns versorgen. Und so hat er es getan. Und das Schöne war einfach, ich hatte einen Vize-Chef, also nicht mein erster Chef, der zweite Chef, mit dem war ich zwar per Du, aber der hat eines Tages, Weihnachten 1993, gesagt, schau, das Kuvert ist für dich. Da waren 500 Mark drin. Da habe ich gesagt, Sepp, das kannst du nicht machen. Dann hat er gesagt, wieso kann ich das nicht machen, Franz? Dann habe ich gesagt, ja, du kannst mir da nicht einfach 500 Mark geben. Dann hat er gesagt, du, meine Frau und ich, wir sind aus der Kirche ausgetreten und wir geben diese Summe immer für einen guten Zweck. Jetzt bist das du und dein Markus. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich es an. Und das ist immer auch das, wo wir sagen, auch Gott nimmt auch Menschen her, die nicht gläubig sind, aber um uns zu versorgen, um uns Gutes zu tun. Ihm sei alle Ehre und aller Dank. Gott hat mir immer wieder die Augen geöffnet für die kleinsten Kleinigkeiten. Eine Sache noch, ich hatte besondere Begegnungen mit Jesus. Einmal war es so, ich war noch gar nicht gläubig, aber ich habe in einem Krankenzimmer saß ich und ich habe zu Gott geschrien, innerlich. Keiner hat es gehört, aber innerlich war es brutal laut. Und ich habe gesagt, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, dann melde dich, dann tu was. Und in dem Moment ich saß in diesem Zimmer und es war ein Gefühl, wie wenn man in ein Schwimmbecken eintaucht und du bist nur umgeben von Wasser. Und so war es in dem Zimmer für mich, ich war umgeben von der Gegenwart Gottes, die ich damals gar nicht kannte. Jeder Kubikzentimeter dieses Zimmers war ausgefüllt mit der Gegenwart Gottes, wie wenn eben lauter Wasser um einen rum ist. Und Gott hat total eingegriffen in dem Moment. Dann hat es noch ein bisschen gedauert und dann habe ich tatsächlich mein Leben Jesus gegeben. So wenn jemand sagt, ich glaube nicht an Gott. Gestern waren wir an einer Dönerbude beim Essen und dann haben wir eine Familie neben uns kennengelernt. Da war auch der Opa mit dabei, der ungefähr mein Alter hatte. Und der hat gesagt, nein, ich glaube nicht an Gott. Da muss er sich schon mir zeigen, ich kann nicht glauben. Ich war 20 Jahre verheiratet und meine Frau ist mit 42 gestorben. Ich kann nicht an ihn glauben. Dann habe ich gesagt, einfach zu Gott sagen, zeig dich mir. Und wir hatten eine gute Zeit, aber so können wir unseren Glauben einfach weitergeben. Ein zweites, ich habe es euch letzte Woche gesagt, als ich Ältester oder sagen wir mal noch nicht Ältester war, aber Gott wirklich gesprochen hat zu manchen Geschwistern, dass sie mich vorgeschlagen haben, aber zu mir selbst. Ich saß da, wo die Karin sitzt und Gott sagte in dem Moment während des Lobpreises, steh auf von deinem Platz, erhebe dich, setz dich in Bewegung und lauf mir in die Arme. Und ich sah Jesus hier stehen. Ich bin zwar nicht losgelaufen, aber ich wusste auch nicht, gehört es für die ganze Gemeinde, gehört es mir. Ich habe es für mich behalten, ewig lange. Und jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, mir geht's nicht gut, habe ich diese paar Sätze immer gehört, wo ich gesagt habe, ich laufe ihm wieder in die Arme. Da bin ich am besten aufgehoben. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war damals ein Phlegmatiker hoch drei. Mich hast du eigentlich nicht vom Stuhl hochbekommen. Ich habe Fußball gespielt, ich habe gearbeitet und ich hatte Familie. Das war genug. Und sonst war ich bequem. Sollen die anderen machen. Und dann ruft Gott, ich soll aufstehen. So, ich habe heute früh so ein Empfinden gehabt, dass es vielleicht für ein, zwei, vielleicht sogar für mehrere auch dieses Wort gilt. Steh auf und erhebe dich von deinem Platz. In welcher Situation du auch stehst, vielleicht musst du mehr Verantwortung übernehmen. Vielleicht musst du einfach sagen, ich brauche den Mut und dann marschiere ich. Ich glaube, dass Gott da heute wirklich spricht, steh auf und erhebe dich und marschiere los. Das dritte war eben diese chronische Dickdarmentzündung, dass Gott einfach sagt, ich heile dich hier auf Erden. Das konnte mir keiner nehmen. Und wie ich da auf Reha war, ich sehe 30 andere Leute und keiner hatte eine Hoffnung gehabt. Nur ich hatte Hoffnung. Ich habe gesagt, Gott heilt mich. Die haben alle geschmunzelt und gelacht. Mit einigen konnte ich über den Glauben reden. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Man kommt nicht gleich so ran und noch dazu, wenn man so krank ist. Und als letztes, ich hatte eine Schau. Natürlich habe ich mehr gehabt. Aber ich war in Jerusalem, ich war auf einer Konferenz und da lief gerade der Lobpreis. Ich schloss die Augen, nur noch Klavier. Und auf einmal sehe ich so, da kommen Spots und die Kamera, die richten den Blick auf einen Tänzer, auf einen Balletttänzer. Und der Tänzer hat traumvoll getanzt. Und die Kamera geht immer näher hin und immer näher. Und auf einmal merke ich, das bin ja ich. Und auf einmal sehe ich, das ist der Himmel. Und ich tanze im Himmel. Und da drüben war ein riesengroßer Brunnen. Und manche Brunnen, die spritzen das Wasser so raus. Andere, da quillt das Wasser nur noch so raus. Und genauso ähnlich war es da, aber da war kein Wasser, sondern Menschenmassen. Die Nationen sind einfach so rausgespült worden, ob aus Asien, aus China oder aus Japan, ob aus Afrika, aus Europa, aus Brasilien. Ich habe die ganzen Nationen gesehen, wie manchmal bei der Olympiade, wenn die Nationen einziehen. Und ich habe mir gedacht, wow, und dann fingen alle das Tanzen an. Und ich habe unsere Gemeinde auch gesehen. Nicht jetzt so wie der Balletttänzer, sage ich jetzt einmal, sondern eher so, ich sage mal, wie die Griechen mit ihrem Tsitaki, so in einem Reigen, und alle hatten so das Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Alle waren jung und schön und wie man sagt, in der Blüte des Lebens. Und es war ein Tanzen, ein Singen, ein Lobpreis. Und ich habe mir gedacht, genau so muss es sein. Wahrscheinlich noch viel schöner, wie ich das erzähle. Aber ich sah Gesichter von unseren Geschwistern. Und ich nenne jetzt nur zwei. Das eine war die Jeanette Neumann, unsere Pianistin, und die Susi Klettner. Die zwei, ich habe mehr gesehen, ich sage aber nur die zwei, ich habe die Gesichter sogar gesehen. Und nebenbei spielte der Lobpreis da in Jerusalem, und ich habe mir gedacht, wow, jetzt war ich wie weg, mitten im Himmel. Ihm sei Ehre und Dank. Ihm sei Ehre und Dank. Mit das Wichtigste ist natürlich, dass wir unser Leben Jesus anvertrauen. Dass wir ihn aufnehmen. Blenden wir nochmal Römer 10, Vers 9 ein. Nochmal, da steht's: Denn wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus Christus der Herr ist, und wenn du von Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also es geht darum, um ihn in unser Leben aufzunehmen. So wird man gerettet. Dann ist man von Neuem geboren, von Gott geboren. Also das Wichtige ist, Jesus in sein Leben aufnehmen. Johannes 1, Vers 12, die letzte Bibelstelle. Wie viele ihn aber aufnahmen, hier haben wir das, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, manche schreiben, denen gab er Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du musst ihn aufnehmen. Du bist nicht automatisch Kind, weil du auf die Welt kommst oder getauft wirst als Baby, sondern du musst Jesus Christus aufnehmen. Die Schuld bekennen, so wie es im Römer vorher hieß, und Jesus Christus aufnehmen. So einfach ist es. Und viele Menschen machen es nicht. So, wenn jemand hier ist heute, dann kann ich einfach nur sagen, tu's. Tu's. Ich war auch ein zäher Brocken und habe immer wieder gesagt, nein, nein. Aber es ist das Beste, in einem weltlichen Lied heißt es, habe es ein bisschen umgeformt, mein Jesus, du bist das Beste, das mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Es ist ein weltliches Lied, aber das habe ich umgeformt. Aber genau das ist es. Es braucht einfach nur unser Ja. Egal, ob da einer Livestream zuschaut oder später sich die Aufnahme anschaut oder hier sitzt. Ich habe ein Herzensgebet vorbereitet. Und das beten wir jetzt einfach miteinander. Die nächste Folie bitte. Das Beste ist immer, wenn wir alle aufstehen, wenn wir alle mitbeten, dann fühlt sich der oder diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, irgendwie nicht komisch. Ich bete einfach laut und ihr betet mit. Wir schaffen es aber nicht so ganz im Einklang, aber Hauptsache ist, es ist Gebet und es ist ein Herzensgebet. Wenn du das mitbeten kannst, so, dann tu's. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Wenn du das erste Mal gesprochen hast, dann geh einfach nach dem Gottesdienst zu einer Vertrauensperson und sprich mit der weiter, wie es mit dir dann weitergeht. Euch anderen sage ich einfach, vertraut dem Herrn alle Zeit. Vertraut dem Herrn alle Zeit in eurem Leben, jeden Bereich eures Lebens. Immer wieder, wenn die Not kommt, sag Herr, ich traue auf dich. Amen.